Erster Teil. Höllenpakt. 1193 bis 1194. Warringham, Januar 1193.
Na los, komm schon, Yvaine, rief Jean Fitzedmund. Du schläfst mir doch hoffentlich nicht ein.
Yvaine warf ihm einen blitzschnellen Blick zu, ehe er wieder auf Rogers tanzende Klinge schaute, den Schild anhob und zum Konter überging. Klirrend trafen die stumpfen Übungsschwerter aufeinander, zweimal, dreimal in schneller Folge. Yvaine stellte ungläubig fest, dass er Roger jetzt ganz allmählich zurückzwang. Jean Fitzedmund blieb auf einer Höhe mit ihnen, wenn auch gut 5 Schritte zur Seite, um ihnen nicht ins Gehege zu kommen.
»Gut so! Vergiss deine Deckung nicht, Roger! Und du beweg die Füße, Yvaine! Wer den anderen entwaffnet, darf morgen mit zur Falkenjagd!«
Die beiden Knappen tauschten einen Blick, und aus Übung wurde bitterer Ernst. Sie beide wollten diese Jagd. Roger ließ das Schwert auf Yvaines Schild niedersausen. Yvaine spürte die Erschütterung bis in die Fußspitzen und erkannte voller Schrecken, dass sich doch nichts geändert hatte. Roger war immer noch stärker als er. Die Schwerthiebe fielen wie Hammerschläge auf seinen Schild, und nun war Yvaine derjenige, der zurückgedrängt wurde. Er stemmte sich dem Ansturm entgegen, wich nach links, so dass Rogers nächster Stoß ins Leere ging, und griff ihn von der Seite an. Aber Roger de Lacy, dieser gottverfluchte Hurensohn, hatte auf alles eine Antwort, und als Yvaine den Schildarm abwinkelte, um das Gleichgewicht zu halten, stürzte Roger sich auf die Lücke in seiner Deckung. Yvaine spürte einen Schlag vor die Brust wie den Stoß eines Rambocks. Er landete auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet und regungslos, weil der Aufprall alle Luft aus seinen Lungen gepresst hatte.
»Gut gemacht, Roger«, rief ihr Lehrer und drosch dem Sieger auf die Schulter. »Wie beglückend, dass wenigstens einer von euch sich gelegentlich merkt, was ich euch beizubringen versuche.«
Yvaine kam auf die Füße und verneigte sich vor seinem Bezwinger.
»Wie es aussieht, muss ich noch härter trainieren. Die Jagd gehört dir.«
Roger erwiderte die Verbeugung, wandte sich an den Lehrer und bemerkte,
»Der Wettkampf war unfair. Ich bin 2 Jahre älter als er.«
»Auf dem Schlachtfeld kümmert das niemanden«, gab Jean verächtlich zurück. »Wer nicht lernt, einen stärkeren Gegner mit überlegener Technik zu besiegen, stirbt als sehr junger Held. Aber...«
Yvaine legte Roger die Hand auf den Arm.
»Halt die Klappe. Ich fühle mich noch besiegter, wenn du Ausflüchte für mich vorbringst.«
Jean Fitzedmund lachte in sich hinein und klopfte auch dem Jüngeren seiner Schüler kurz die Schulter.
»Deine Schwertkunst mag noch nicht sehr entwaffnend sein, aber deine Aufrichtigkeit ist es allemal.«
Er war einer der jüngeren Ritter im Haushalt des Earl of Warringham. Die meisten seiner Altersgenossen waren mit dem König ins Heilige Land gezogen, aber Jean hatte aus Gründen, die er nicht preisgeben wollte, verzichtet. Yvaine hatte manches Mal darüber gerätselt, was einen Ritter veranlassen konnte, sich die Ehre, den Ruhm und die Vergebung seiner Sünden entgehen zu lassen, die ein Kreuzzug mit sich brachte. Aber er war froh, dass Jean dageblieben war. Denn er war ein guter Fechtlehrer, der seine Zöglinge mit seiner Waffenkunst inspirierte. Der Schnee knirschte unter Yvaines Stiefeln, als er den Mönchskopf überquerte. Oben auf der kahlen Kalksteinkuppe, welcher der Hügel seinen Namen verdankte, wehte es eisig. Seine Finger nahmen allmählich einen bedenklichen Purpurton an, vor allem an der linken, die den vollen Wassereimer trug, und von seinen Zehen spürte er auch nicht mehr viel, als er sein Ziel erreichte. Rechter Hand des Mönchskopfes lag Warringham Heath, eine unberührte Heide. Ein einzelner Baum erhob sich inmitten der Heide, eine knochige Erle. Sie hatte sich im Wachstum vom Wind weggeduckt und in sich selbst verdreht und verschlungen. Natürlich nannten die alten Weiber sie einen Feenbaum, und das ganze Dorf war erschüttert gewesen, als letzten Sommer der Blitz hineingefahren war und den Feenbaum in schwarz verkohltes Totholz verwandelt hatte.
»Ein schlechtes Zeichen«, hatte die alte Bilona gemunkelt.
Also hatte Yvaine beschlossen, den toten Baum wieder zum Leben zu erwecken, um das böse Omen zu bannen. Zur allgemeinen Belustigung kam er jeden Tag her und kippte einen Eimer Wasser an die Erle. Das tat er auch heute. Mit der rechten strich er über die verkohlte, raue Borke.
»Trink«, murmelte er. »Ich weiß, es schlummert noch Leben in dir. Also trink und wach auf. Sag deinen Feen, sie sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Ein einziger kleiner Trieb im Frühling, wie wär's?«
Helles, zweistimmiges Gelächter hinter ihm ließ ihn zusammenfahren und er wirbelte hastig herum.
»Immer mit der Ruhe, wir sind's nur«, sagte Cecily, seine Schwester. »Hast du gedacht, die Feen kämen dich holen?«, fragte Amabel lächelnd.
Yvain las den Ledereimer auf. Das war ein guter Vorwand, den Kopf abzuwenden, damit er ihr Lächeln nicht länger sehen musste.
»Vielleicht ist es ja so. Und ihr seid Feen, die sich unter die Sterblichen gemischt haben, um Schabernack zu treiben?« argwöhnte er. »Was sonst könnten zwei junge Ladies hier in der Heide zu suchen haben?«
Sie hakten sich links und rechts bei ihm ein, und Amabel nahm ihm den Eimer ab.
»Wir waren im Dorf bei Vater Kinnehild«, klärte sie ihn auf. »Die Frauen haben heute den Weihnachtsschmuck in der Kirche abgenommen, und eure Mutter hat uns geschickt, ihnen zu helfen.«
Er drückte seiner Schwester einen Kuss auf den rotblonden Schopf. Cecily war 11, 4 Jahre jünger als er.
»Was gibt es Neues im Dorf?« »Matthew, der Schmied, hat sich die Hand gebrochen. Wie kann man sich während der Feiertagsruhe die Hand brechen?«
»Mit ein wenig Hilfe aus der Nachbarschaft«, antwortete Amabel. »Von Eltham zum Beispiel. Haben sie sich schon wieder geprügelt?«